Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 212 vom 29. Oktober 2020. Und an den Mikrofonen sitzen sich gegenüber Ulf Burmeier, das bin ich, Jurist aus Berlin, und auf der anderen Seite unseres Studiotisches
Philipp Ansel, ganz herzlich willkommen auch von mir zu unserem wöchentlichen Rückblick auf die Lage hierzulande und in der Welt, auf die Ereignisse, so sie uns interessieren und wir sie für relevant halten. Schön, dass ihr diese Woche auch wieder eingeschaltet habt. An dieser Stelle einen Dank für eure Kommentare bei iTunes, sehr bunt. Manche halten uns für Linksextremisten, dem widersprechen wir hier.
Manche halten uns auch für extrem konservativ. Also das ist das Schöne daran, es gibt den ein oder anderen Kommentar, der so ein bisschen abgleitet, aber im Großen und Ganzen super nette Kommentare, das freut uns sehr. Und die vielen, vielen Sternchen helfen uns nämlich gefunden zu werden bei iTunes. Und wer uns unterstützen will, der kann sich zum Beispiel ein Soli-Abo klicken. Das gibt's unter lagedernation.org/plus und dann kann man die Lage auch werbefrei hören. Das heißt, der folgende Block wäre dann bei euch nicht in der Sendung.
Werbung.
Kann eine Bank die Welt verbessern? Aber natürlich, viele von euch legen in ihrem Alltag großen Wert auf Nachhaltigkeit. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie nachhaltig eigentlich eure Bank ist? Die Umweltbank ist die grüne Bank für eure Geldanlage. Egal, ob ihr euer Geld flexibel parken möchtet, regelmäßig für später vorsorgen wollt oder nachhaltig Renditechancen nutzen möchtet, die Umweltbank hat für jeden und jede das passende Angebot. Aber warum ist denn die Umweltbank grün? Weil sie ihren Kundinnen und Kunden die Umweltgarantie gibt. Und das bedeutet, dass mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte in Form von Krediten finanziert werden. Die Umweltbank finanziert auf der einen Seite die Energiewende in Form von Wind- und Solaranlagen. Auf der anderen Seite wird auch der ökologisch wertvolle Bau von Immobilien finanziert, vom Holzhaus bis zum Kindergarten. Macht die Welt also grüner, indem ihr euer Geld nachhaltig anlegt. Für jede Neukundin, für jeden Neukunden spendet die Umweltbank 5 Euro an das Schutzgebiet Rheiner Wald. Damit tragen sie aktiv zur Erhaltung dieses sehr artenreichen, größtenteils unberührten Auenwalds in Süddeutschland bei. Weil es eben nicht egal ist, für welche Bank ihr euch entscheidet. Mehr Informationen unter umweltbank.de/lage-der-nation.
Werbung.
Und damit sind wir wieder bei uns mitten im Pad, also in unserer Sendungsvorbereitung. Und natürlich steht auch in dieser Woche ganz oben auf unserem Zettel die Corona-Situation. Philipp hat das so schön genannt, das Bulletin der Nation. Ja, die aktuelle Einschätzung zur Corona-Situation, Philipp, und die ist ehrlich gesagt ziemlich dramatisch.
Ja. Über 16.000 registrierte Neuinfektionen, zuletzt fast 2.000 mehr als am Vortag, plus 5.000 gegenüber der Vorwoche. Also die Lage eskaliert, würde ich sagen, exponentiell. Die meisten Landkreise in Deutschland haben den Grenzwert bei dieser Inzidenz von 50 gerissen, also 50 Neuregistrierungen auf 100.000 Einwohner in der letzten Woche. Viele liegen sogar über 100, einige auch über 200. Also die Lage ist tatsächlich ernst.
Ja, und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass sich die Zahl der Menschen auf den Intensivstationen unserer Krankenhäuser zurzeit etwa alle 10 Tage verdoppelt. Ja, und würde sich diese Dynamik fortsetzen, dann wären die Intensivstationen auch bei maximaler Aufstockung Mitte Dezember mit Covid-19-Patientinnen und Patienten voll. Man muss ja einfach sagen, die sind natürlich auch jetzt nicht leer. Es gibt ja auch sonst Menschen, die schwer erkranken, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Und deswegen ist das schon außerordentlich besorgniserregend. Das Problem ist übrigens wohl weniger die Zahl der Betten und der Beatmungsgeräte. Das war ja in den USA ein Problem. Sondern das Problem sind vor allem die fehlenden Pflegekräfte. Ja, es gibt also einfach zu wenig Männer und Frauen, die auf den Stationen sich um Patienten kümmern können.
Also es ist eine Kombination aus beiden. Natürlich enden auch irgendwann die Zahl der Betten, die sind voll, aber das kommt halt nochmal als limitierender Faktor da hinzu, dass selbst jetzt nicht alle Betten wohl versorgt werden könnten, weil einfach Pfleger und Pflegerinnen
fehlen. Ja, und deswegen ist die Zahl der Intensivbetten eben gar nicht so wahnsinnig ausschlaggebend. Also selbst wenn man sagt, naja, die Betten reichen doch noch ein bisschen, dann lügt man sich was in die Tasche, denn es ist schon vorher keine wirklich vernünftige Pflege mehr möglich, und zwar schon mehrere tausend Betten sind
Vorher sozusagen.
Vorher quasi ist schon Schicht im Schacht in den Intensivstationen. Mit anderen Worten, da sind wir schon kurz vor Ende und da muss man einfach sagen, jetzt muss die Politik was tun. Auch die tägliche Zahl der Todesfälle wächst deutlich auf nun zuletzt 85 Menschen, die mit oder an Covid-19 verstorben sind. Und diese Zahlen nennen wir auch deswegen, weil
jeden Tag, ne? An einem Tag.
Ja, an einem einzigen Tag. Ne? Und wir nennen diese Zahlen auch deswegen, weil Intensivstationen und Todesfälle einfach sehr gute Indikatoren sind, wie schnell sich die Krankheit wirklich ausbreitet, wenn auch mit einer gewissen Verzögerung, weil sie nicht davon abhängen, wen man testet und wie viel man testet. Also bei den Tests gibt es ja immer so ein bisschen die Frage, wer macht denn überhaupt einen, wie viele Tests stehen zur Verfügung, wie lange muss man warten und so. Gerade Menschen, die keine oder wenig Symptome haben, lassen sich möglicherweise gar nicht testen. Aber die Menschen, die tatsächlich schwer erkranken und die sogar an der Krankheit versterben, die hängen eben einfach nicht davon ab, ob man sie vorher getestet hat, sondern die werden eben einfach krank oder die versterben eben. Das heißt also, wenn die Zahl in einer bestimmten Weise steigt, dann kann man daraus relativ klare Schlüsse ziehen darauf, wie das Infektionsgeschehen sich wirklich ausbreitet.
Genau, und deswegen hat die Politik sich gestern zum Handeln entschieden. Gestern hat sich Angela Merkel mit den Chefs und Chefinnen, den beiden der Bundesländer, getroffen und neue befristete Beschränkungen vereinbart. Angela Merkel hat das heute Morgen, ich habe es mir angeguckt, in der Regierungserklärung im Bundestag noch einmal, im Parlament noch einmal 30 Minuten lang erläutert, war recht turbulent, gab viele Zwischenrufe, auch vor allen Dingen aus der AfD, so wie ich das mitbekommen habe. Gab dann auch eine Debatte, da sagen wir dann gleich noch was dazu, aber Merkel hat das im Kern begründet mit, die neuen Maßnahmen sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig, aber was sind denn eigentlich diese genauen Maßnahmen?
Ja, also ab dem 2. November, also ab Montag, soll für 4 Wochen eine ganze Zahl von neuen Beschränkungen in Kraft treten. Nach 2 Wochen allerdings soll deren Wirkung kontrolliert werden. Zentral natürlich weiterhin Kontaktbeschränkungen. Ja, also das ist im Grunde ja logisch und es wird aber jetzt nochmal nachgeschärft. Zur Eindämmung der Pandemie ist es ganz zentral, dass möglichst wenig Leute sich treffen. Deswegen gibt es jetzt eine Obergrenze von maximal 10 Leuten aus maximal 2 Hausständen, die sich überhaupt noch treffen und Zitat, darüber hinausgehende Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel. Inakzeptabel heißt natürlich irgendwie nicht verboten, Philipp, ne?
Ja, das ist so ein bisschen offen. Also es ist ja schon so, dass auch in dem Papier, was wir verlinkt haben, steht, dass diese Einschränkungen zu den bereits bestehenden hinzukommen und die bereits bestehenden sind ja, dass ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 keine Versammlung von mehr als 10 Leuten auch in privaten Räumen erlaubt sind. Deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass die Verordnungen in den Ländern jetzt dahingehend deutlich verfasst sind, dass es eben auch in den Wohnungen nicht erlaubt ist, mit mehr als 10 Leuten zusammenzukommen. Das soll, sagte Helge Braun, der Kanzleramtsminister, insofern kontrolliert werden, als dass bei lauten Partys dann halt schon mal die Polizei aufläuft. Aber im Kern lässt sich das eben schwer kontrollieren. Dann der zweite Punkt, Reisen sollen unterbunden werden. Bürger sollen, heißt es da in dem Beschluss, sollen auf, Zitat, nicht notwendige private Reisen verzichten. Dann weiter, Zitat, Übernachtungsangebote im Inland werden nur noch für notwendige und ausdrücklich für nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt. Also sprich, touristische Reisen darf man nicht mehr machen und dazu und übernachten. Man darf sie machen, aber man darf halt dafür nicht mehr übernachten. In Deutschland. Das ist sozusagen ein bundesweites Beherbergungsverbot, aber noch ein bisschen härter, weil es halt bundesweit gilt.
Ja, wobei, also ob das wirklich jetzt härter ist, das sollte ja eigentlich auch schon vorher gelten. Und immerhin werden jetzt quasi berufliche Reisen ausdrücklich ausgenommen. Das gilt übrigens für diese ganzen Regeln. Das ist so die rote Linie, die sich da durchzieht. Es geht die ganze Zeit gegen Freizeit, gegen private Unternehmungen, während beruflich veranlasste Dinge im weitesten Sinne, soweit es irgendwie geht, weiter möglich sein sollen. In diese Linie passt auch, dass zum Beispiel so ziemlich alle Freizeiteinrichtungen geschlossen werden sollen. Ja, Theater, Kinos, Schwimmbäder, Sportstätten, Fitnessstudios, Opernhäuser.
Amateursport soll auch nicht mehr erlaubt sein, Profisport nur noch ohne Zuschauer und genau. So.
Ja. Also wird alles dicht gemacht und was vermutlich am allerhärtesten sein wird, die Gastronomie wird nochmal geschlossen für einen ganzen Monat bis Ende November.
Bars, Kneipen.
Alle Restaurants, das Einzige, was noch erlaubt sein wird, ist Takeaway. Also man kann noch bei seinem Lieblingsitaliener anrufen und Pizza bestellen. Und und die dann abholen, aber man darf sich eben nicht mehr reinsetzen. Weitere Einschränkungen gelten im Bereich Dienstleistungen. Für Körperpflege kann sich kurz merken, ist alles verboten, außer Friseure.
Glaube ich, Friseure sind erlaubt, ne?
Oder? Genau, Friseure sind erlaubt, aber irgendwie das neue Tattoo auf dem Unterschenkel fällt jetzt erstmal aus. Auf der anderen Seite sind aber auch große Hilfspakete beschlossen worden. Das heißt also, es wird jetzt nicht alles alleine zum Beispiel auf dem Rücken von Beherbergungsbetrieben und Gastronomie ausgetragen. Philipp, immerhin 10 Milliarden für einen Monat sind vorgesehen.
Also das soll Olaf Scholz, der Finanzminister, und Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, sollen das hier in dieser Woche noch vorlegen, wie das genau funktionieren soll. Aber in dem Beschluss ist fest vorgesehen, 10 Milliarden für diesen einen Monat. Und mit diesen 10 Milliarden sollen halt Betriebe, aber eben auch Solo-Selbstständige 75% ihres Umsatzes aus dem November 2019 ersetzt bekommen. Also, was habt ihr an Umsatz gemacht im letzten Jahr, im November? Davon soll man 75% kriegen für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Darüber hinaus gibt es irgendwelche EU-Regelungen für Beihilfe, die beachtet werden müssen. Aber im Kern betrifft das ja vor allen Dingen jetzt auch kleinere Unternehmen. Und für die ist eben dieser Umsatzausfall, die Erstattung in Höhe von bis zu 75%, heißt es, vorgesehen.
Genau, was auf der anderen Seite offen bleiben soll, wie gesagt, auf dieser roten Linie oder folgend dieser roten Linie, Wirtschaft ja, Privates nein. Der Handel bleibt auf, wenn auch unter strengen Auflagen. Also es wird zum Beispiel festgelegt, wie viele Menschen nur noch pro Quadratmeter Verkaufsfläche einen Laden parallel betreten sollen. Der öffentliche Personennahverkehr, Kitas, Schulen und interessanterweise auch Gottesdienste sollen offen bleiben. Und wenn man sich das alles mal so anschaut, dann, oder andersrum, eins muss man noch dazu sagen, das Ganze sind Beschlüsse von Angela Merkel mit den Spitzen der Bundesländer. Das ist bislang alles noch kein geltendes Recht. Ne? Das ist wie immer, das ist erstmal eine politische Einigung und die muss dann in allen Bundesländern jeweils umgesetzt werden in lokale Corona-Verordnungen. Und das heißt also, das kann durchaus sein, dass dann einzelnen Ländern im Detail nochmal Abweichungen gelten, aber eigentlich soll das jetzt so durchgezogen werden. Das heißt also, man kann sich merken, Schulen, Kitas, Läden, ÖPNV offen, aber ansonsten wird sehr viel getan dafür, dass die Menschen sich möglichst wenig begegnen und so ziemlich alles, was irgendwie unter Freizeit fällt, wird zugemacht.
Für einen Monat.
Für einen Monat.
Für einen Monat. Ne? Und genau. Ziel der Maßnahmen ist eben, Kontakte wieder nachverfolgbar zu machen. Da sagt jetzt Merkel, ja, ab 50.000 Neuinfektionen pro 100.000 ist das wieder machbar. Andere sagen auch, das ist noch ein bisschen viel, aber das ist das oberste Ziel. Kontakte wieder nachverfolgbar machen, weil momentan die Gesundheitsämter vielerorts eben dazu einfach nicht mehr in der Lage sind. Das Ziel ist, Schulen, Kitas, Unternehmen sollen offen bleiben können. Und auch sozusagen das soziale Ziel ist eben auch, dass im Dezember vielleicht der eine oder andere Verwandtenbesuch oder Heimatbesuch dann eben doch ohne Kontaktbeschränkung möglich sein soll, um bis dahin vielleicht die Infektionszahlen wieder in den Griff zu bekommen.
Ja, das ist so das große Ziel. Thüringen hat da, wie soll ich sagen, so Thüringen hat da nicht so ganz gegengestimmt, hat aber zugleich eine gewisse Erwartung dokumentiert. So kann man, glaube ich, sagen, was eine bessere demokratische Begründung angeht.
Genau, also Thüringen, das ist in dieser Protokollnotiz festgehalten, erwartet, dass A, der Deutsche Bundestag eine akute Gesundheitsnotlage feststellt, der die von der Ministerpräsidentenkonferenz getroffenen Beschlüsse rechtfertigt und dass B, der Bundesrat in seiner nächsten Sitzung seinerseits die vorher vom Bundestag getroffene Feststellung ebenfalls vornimmt und dass C eben der Freistaat Thüringen erwartet, dass der Deutsche Bundestag schnellstmöglich die notwendigen Anpassungen des Infektionsschutzgesetzes beschließt. Also dahinter verbirgt sich einfach diese Forderung nach mehr Beteiligung der Parlamente. Darauf haben die gepocht und wie gesagt, es gab heute die Regierungserklärung im Bundestag, das war eine erhitzte Debatte, aber da steht eben auch diese Forderung mit drin, das Bundesinfektionsschutzgesetz anzupassen und die rechtliche Grundlage für diese ganzen Maßnahmen eben A zu diskutieren und B auch breiter aufzustellen.
Ja. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge an inhaltlicher Kritik, die sich jetzt weniger an das Verfahren richtet, als an das, was in dieser Einigung jetzt drinsteht. Ganz zentral hat Alexander Gauland heute im Bundestag diese Maßnahmen für unverhältnismäßig erklärt, mit der Begründung, es erkrankten ja bislang vor allem junge Menschen und die Todeszahlen seien nur im zweistelligen Bereich. Also sterben pro Tag weniger als 100 Menschen zurzeit. Also findet Alexander Gauland, da müssen wir nichts machen.
Die Alternative, sagt er, müsste sein, eher Risikogruppen zu schützen. Also er hatte sowas vorgeschlagen wie bestimmte Einkaufszeiten für Senioren, damit die geschützt einkaufen können. Das war sein Kernvorschlag. Und er sagt halt auch, Grundrechte können nur das Parlament einschränken. Er sprach von einem Kriegskabinett, was es gäbe, was sich in der Bundesregierung Corona-Kabinett nennt. Also die beteiligten Ministerien setzen sich zusammen und beraten halt, was zu tun ist. Das nennt er Kriegskabinett. Dieses Kabinett könne auch in Zusammenarbeit mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen eben keine Grundrechte einschränken. Da müsse der Bundestag gefragt
werden. Ja, und da muss man natürlich sagen, das hatten wir in der Lage schon verschiedentlich. Das geht am Problem vorbei, denn natürlich richten oder liegen diese ganzen Maßnahmen auf der Linie dessen, was der Bundestag ausdrücklich beschlossen hat. Ne? Also der Bundestag hat ja das Infektionsschutzgesetz ergänzt um eine Verordnungsermächtigung und nur aufgrund dieser Verordnungsermächtigung des Bundestages können die Länder überhaupt tätig werden. Also das ist wirklich leider Polemik. Aber es gibt auch deutlich sachlichere Kritik, Philipp, nämlich von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und eine Reihe anderer Ärzteverbände zusammen mit Herrn Professor Streeck. Was denken denn die von diesen Beschlüssen?
Also vielleicht Kassenärztliche Bundesvereinigung, das ist die Vertretung der niedergelassenen Ärzte. Einerseits eine Interessenvertretung, die machen aber auch viel Abrechnung, aber für die sprechen die im Kern. Und der Streeck ist halt Leiter der Virologie an der Uni Bonn. Und die haben kurz vor der Verkündung dieser Maßnahmen gestern eigene Vorschläge präsentiert. Und die gehen so ein bisschen, zum Teil zumindest, in das, was auch Gauland fordert. In dem Papier dieser Gruppen steht eben, es müssten vor allen Dingen Risikogruppen besser geschützt werden, vor allen Dingen auch mit Schnelltests. Dazu kann man sagen, das wollen auch Merkel und die Länderchefs, haben sie extra aufgeschrieben, dass in Altenheimen, Pflegeheimen und so jetzt primär diese Schnelltests eingesetzt werden können, um eben auch Besuche und so bei Risikogruppen besser zu ermöglichen. Dann sieht dieser Plan oder diese Forderungsliste von Streeck und seinen Gesinnungsgenossen und Genossinnen vor, dass eben nicht nur auf Neuinfektionen geschaut werden solle, um die Dramatik zu ermessen. Da muss man sagen, das tut aber auch eigentlich keiner mehr.
Nee, es geht ja auch um die Zahl der belegten Intensivbetten und es geht ja auch um die Todesfälle. Also da werden ja ganz verschiedene Statistiken in den Blick genommen. Ja.
Genau. Und es wird eben gefordert, ein langfristiger Plan, um mit dem Virus zu leben. Und da würde ich sagen, ja, das ist sicherlich richtig. Schnelltests kommen jetzt an einigen Punkten auf den Markt, stehen zur Verfügung, müssen von Fachpersonal aber gemacht werden, gibt es noch in beschränkter Zahl. Impfung, maybe Zulassung nächstes Jahr, aber bis das wirklich wirkt und alle geimpft sind, das dauert. Und wir müssen sicherlich einen Plan entwickeln, was in den nächsten 4 Monaten passiert, was im Sommer passiert. Aber was dieser Plan eben vermissen lässt, ist eine Alternative dazu, wie wir diese Zahlen jetzt runterkriegen.
Ja, genau, wie wir mit der ganz akuten Explosion umgehen. Also einfach zu sagen, wir brauchen einen langfristigen Plan, mag alles richtig sein, ändert aber nichts daran, dass jetzt akut wir jede Woche plus 50% haben. Philipp hat es eben schon, würde ich zu Recht, eine exponentielle Steigerungsrate genannt. Und da muss man einfach sehen, jetzt konkret muss irgendwas passieren. Und dazu äußert sich dieses Papier leider nicht so wirklich.
Und auch auf Nachfrage, denn das war eine Pressekonferenz und da haben auch Kollegen und Kolleginnen nachgefragt, ja, aber wir haben 16.000 Neuinfektionen jeden Tag.
Was
verdoppelt sich irgendwie alle 10 Tage. Was schlagen Sie vor? Und da kamen nur ausweichende Antworten. Das macht diese Ideen, die Sie da skizzieren, nicht falsch. Wie gesagt, langfristiger Plan, alles gut. Aber so als Alternativvorschlag zu dem, was dann anschließend Merkel und die Länder vorgeschlagen haben, taugt das nicht.
Ja, und nicht umsonst ist es auch so, dass aus der Wissenschaft eine ganze Reihe von Stimmen kamen, die das Konzept der Bundesregierung oder nicht genau genommen der Bundeskanzlerin und der Spitzen der Bundesländer im Kern jedenfalls gestützt haben, unter anderem die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft und der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Stichwort Leopoldina.
Ne? Das sind die Top-Wissenschaftsorganisationen in Deutschland. Ja. Alle zusammen haben dieses Ding geschrieben.
Genau, und die sagen, im Kern ist ein schneller, kurzer Lockdown eine gute Idee. Unter anderem sagte mich Herr Brockmann von der Humboldt-Universität Berlin, der die Zahlen mal modelliert hat, der also mal berechnet hat, wie entwickelt sich das weiter. Zitat, alle Modelle, die ich kenne, sagen, ein kurzer, harter Lockdown ist besser als ein softer, langer. Und
die Kontakte müssen runter, sagt Brockmann in einem Interview. Und eben die Gruppengrößen müssen kleiner werden. So, das sind seine Maßgaben. Der ist aber kein Soziologe oder Politiker, sondern der ist halt Physiker, ist er, glaube ich, und macht halt solche Modelle, unter anderem fürs RKI. Jetzt ist natürlich die Frage, das sind ja sehr weitreichende Maßnahmen. Und die Frage ist, wie werden sie begründet? Darüber haben wir ja auch in der Lage gesprochen. Und da ist die Lage leider etwas unübersichtlich. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht Statistiken, auch darüber, was wissen wir eigentlich, wo stecken sich die Menschen denn jetzt genau an? Und nach den Statistiken des Robert-Koch-Instituts sind das in erster Linie im privaten Raum, Altenpflegeheime, Arbeitsplatz. Laut RKI-Statistik sind keine Pandemieherde die folgenden Orte: Verkehrsmittel, Gastronomie, Übernachtung. Und da ist jetzt die Frage, widerspricht das nicht den Maßnahmen? Wenn jetzt Restaurants zugemacht werden und der private Raum trotzdem noch 10 Leute erlaubt, wie begründen wir denn diese Maßnahmen? Und das ist da nicht so einfach, denn auch das RKI sagt, unsere Statistik, die auf den ersten Blick erstmal eindeutig ist, privater Raum ja, Arbeitsplatz ja, Gastronomie eher nein, diese Statistik ist immer, sagt das RKI, ist mit Vorsicht zu genießen, weil sie von 3/4 der Infektionen nicht wissen, wo sie entstanden sind. Diese ganzen Erkenntnisse fußen nur darauf, dass sie wissen, bei 1/4 der Infektionen, die in den Gesundheitsämtern aufschlagen, kann man nachverfolgen, ja, wo sind sie denn entstanden? Und daher wissen wir, dass es vor allen Dingen der private Raum ist. Bei 3/4 der Infektionen lässt sich aber gar nicht sagen, wo ist sie denn entstanden? Kann im ÖPNV gewesen sein, kann im Handel gewesen sein, kann zu Hause gewesen sein. Wir wissen es schlicht einfach nicht. Und deswegen fehlen einem da so ein bisschen die wirklich belastbaren Fakten, anhand derer man sagen kann, wir machen Gastronomie zu, wir machen ÖPNV auf, wir unterbinden Reisen. Was machen wir jetzt damit?
Ja, das hängt letztlich davon ab, wie man diese 75% einschätzt. Also man muss es in aller Deutlichkeit sagen, diese Einschränkungen, die jetzt verkündet worden sind, lassen sich mit den Zahlen des Robert-Koch-Instituts über die bekannten Infektionsorte nicht begründen. Das muss man so deutlich sagen. Also das, was wir auch in der Lage immer gefordert haben, also eine klare wissenschaftliche Begründung, was zugemacht wird und was nicht, das lässt sich aus den Zahlen des RKI nicht ableiten. Aber Philipp hat es gesagt, 3/4 der Infektionen sind gar nicht eindeutig nachzuvollziehen. Und jetzt gibt es im Grunde zwei denkbare Interpretationen. Die eine Interpretation ist, die unklaren 75% verteilen sich so wie die klaren 25%. Dann müsste man sagen, ist totaler Quatsch, Hotels und Gastro zuzumachen, denn die machen nur ein paar Prozent der Infektionen aus. Ja, da müsste man vielmehr sämtliche deutschen Betriebe zumachen, denn die machen irgendwie, keine Ahnung, jedenfalls einen ganz erheblichen Teil aus. Prozente kann man nicht so richtig ablesen, das sind immer nur Tausender. Aber jedenfalls ist es ein ganz erheblicher Anteil, ich würde mal schätzen so 15-20%. Da müsste man theoretisch alle Betriebe zumachen. Das will aber keiner aus wirtschaftlichen Gründen. Die andere Interpretation ist, dass sich in den 75%, von denen wir es nicht genau wissen, massenweise Ansteckungen in Restaurants und in Theatern und in Hotels verbergen. Ja, wenn das natürlich so wäre, ja, wenn die quasi einfach nur nicht in die Statistik eingehen, wenn man nicht genau das mitbekommt, wenn sich jemand im Restaurant ansteckt, dann wäre das natürlich zu begründen. Das heißt also, die Politik geht, denke ich, mit diesen Regelungen sehr deutlich an die Grenze dessen ran, was man gerade noch so verfassungsrechtlich begründen kann. Und das Einzige, worauf sich die Politik wirklich noch stützen kann, ist diese Unklarheit, dass wir einfach für bestimmte Infektionen oder für 3/4 der Infektionen nicht genau wissen, wo und wie sie zustande gekommen sind.
Also ja, sehe ich auch so. Wir wissen nicht so richtig, wo sich die ganzen Leute anstecken. Was wir aber wissen, relativ gut wissen, ist, wie sich Leute in der Regel anstecken, sprich wie dieses Virus übertragen wird, nämlich durch Tröpfchen, Aerosol und vielleicht auch ein bisschen Berührung und solche Sachen, aber vor allen Dingen diese Aerosole. Und deswegen finde ich es legitim zu sagen, okay, wenn wir denn schon nicht genau empirisch wissen, wo sich die Leute alle anstecken, dann können wir doch wenigstens sagen, ja, wo ist denn die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass sie sich anstecken, basierend auf dem Wissen, was wir haben über die Art und Weise, wie sie sich anstecken. Und da finde ich dann das Vorgehen schon wieder nachvollziehbar. Aber es ist natürlich eine politische Entscheidung und dafür sind Politiker und Politikerinnen da, um eben in so einer unklaren Lage zu entscheiden. Und die Lage ist unklar und gleichzeitig muss aber was getan werden. Ich glaube, da sind sich fast alle eigentlich einig, dass man das nicht so weiterlaufen lassen kann. Und Helge Braun, der Kanzleramtsminister, hat heute Morgen im Deutschlandfunk erklärt, wie er rechtfertigt, dass man aufgrund dieser unklaren Faktenlage trotzdem zu diesen doch erheblichen Einschränkungen der Rechte kommen kann.
Die eine Ebene ist, dass wir schon Anhaltspunkte haben, dass im freizeitlichen Kontext eher mehr Ansteckungen stattfinden. Und deshalb ist es richtig, in diesem Bereich die wesentlichen Beschränkungen zu machen. Das zweite ist, wir müssen natürlich priorisieren. Schule, Bildung und der Großteil von Handwerk, Mittelstand und Wirtschaft, den wollen wir voll aufrechterhalten. Anders als im März, April, ja auch zum Beispiel den kompletten Einzelhandel lassen wir offen. Aber irgendwo müssen wir die Kontakte reduzieren. Und das ist am verhältnismäßigsten, wenn wir auf die Freizeitaktivitäten verzichten. Und der zweite Punkt, warum es zu rechtfertigen ist, dass wir sagen, in diesem einen Monat, wo wir jetzt einen Teil der Wirtschaft, der Freizeitwirtschaft, der Gastronomie so harte Beschränkungen auferlegen, bekommen sie aber 75% des Umsatzes, den sie im letzten November gemacht haben. Im letzten Jahr, als es noch kein Corona gab, staatlicherseits erstattet. Das ist sehr, sehr teuer, aber sicher angemessen, um eben gerade den Betroffenen jetzt durch diesen harten Monat zu helfen.
Also er sagt, ein Monat ist es begrenzt, es gibt Entschädigungen für den Ausfall und sie müssen halt irgendwo die Kontakte runterbringen und das scheint ihnen am verhältnismäßigsten in der Freizeit möglich zu sein. Und so sagt er, ist er optimistisch, dass die Gerichte, die ja fast alle Beherbergungsverbote gekippt haben, wegen dieser mangelnden Datenbasis, dass die Gerichte diese Einschränkung jetzt mittragen.
Wenn man momentan die einzelnen Branchen fragt, sagt jeder, wir haben Hygienekonzepte, bei uns steckt sich keiner an und trotzdem haben wir heute eine neue Rekordzahl. Und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Und die Hoffnung, dass die Todeszahlen, dass die schweren Verläufe so niedrig bleiben, obwohl die Zahlen explodieren, das wäre wirklich naiv. Und deshalb ist es aus Gesundheitsschutzgründen erforderlich. Und deshalb werden die Gerichte das auch anerkennen. Davon bin ich fest überzeugt. Aber das sage ich auch immer wieder, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Die Länder, die durch hohe Infektionszahlen getroffen werden, wie zum Beispiel die USA, Brasilien oder jetzt leider auch unser Nachbar Frankreich, die haben eine deutlich schlechtere wirtschaftliche Entwicklung als wir. Also hohe Zahlen zulassen, schadet der Wirtschaft mehr als die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen.
Ja, und in der Tat ist das Stichwort Wirtschaft, glaube ich, ganz zentral gewesen bei diesen Beschlüssen, die da gefasst worden sind. Und in diese Richtung geht eben auch die Einschätzung von Clemens Füß, der ist der IFO-Präsident und er sagt, Zitat, es kann keine wirtschaftliche Erholung geben, wenn die Pandemie nicht unter Kontrolle ist. Es besteht kein Konflikt zwischen gesundheits- und wirtschaftspolitischen Anliegen.
Das ist ein Paper, was er geschrieben hat, auf das wir auch hier, glaube ich, vor Monaten schon mal hingewiesen haben. Die Modellierung, die sie gemacht haben, runter mit den Zahlen ist kein Widerspruch zu hoch mit der Wirtschaft, sondern das läuft Hand in Hand.
Ja, also das ist ganz offensichtlich jetzt die Grundlinie. Klar, die Wirtschaft braucht natürlich gesunde Menschen, sonst funktioniert der Laden nicht. Und bei den Einschränkungen möchte man jetzt eben, ja, haben wir ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, bei der Freizeit ansetzen, da die härtesten Beschränkungen vielleicht noch wirtschaftlich ausgleichen. Aber im Kern, Wirtschaft soll weiterlaufen, Schule, Kindergärten sollen weiterlaufen und im Freizeitbereich wird gestrichen. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist eben auch schon angeklungen in dem Interview mit Helge Braun, werden das die Gerichte mitmachen? Denn die sind ja in den letzten Wochen deutlich bissiger geworden als noch im Frühjahr. Die Beherbergungsverbote sind fast überall gekippt worden und deswegen ist da, glaube ich, ganz zentral, wie werden die Maßnahmen begründet und gibt es ein Gesamtkonzept? Ne? Das ist nämlich jetzt auch die Frage, die wir uns gestellt haben bei der Vorbereitung dieser Sendung. Warum sind diese Maßnahmen jetzt okay, obwohl wir letzte Woche und in den Wochen zuvor immer gesagt haben, Beherbergungsverbote gehen gar nicht?
Ja, und da würde ich halt sagen, was sich jetzt geändert hat, ist eben, dass es ein Gesamtkonzept gibt, ja, was man so skizzieren kann, pro Wirtschaft, gegen die Freizeit, auch das Bemühen, das jetzt wirklich mal bundeseinheitlich zu machen, dass wirklich alle, Thüringen mit Abstrichen, aber im Prinzip schon alle mitziehen, würde ich sagen, macht den Unterschied. Und, finde ich, dass man sagen muss, irgendwie müssen wir diese Kontakte runterkriegen. Und weder die AfD noch die Leute um Streeck haben einen wirklich überzeugenden Alternativplan vorgelegt, wie das denn gehen soll, ohne dass wir die Kontakte um 75% reduzieren. 75% unserer Kontakte, sagen Modellierer, müssen runter, damit wir wieder in diesen nachverfolgbaren Bereich reinkommen.
Ja, und das erfordert eben harte Schritte.
Das musst du, irgendwie musst du das machen. Und ich finde, angesichts der Tatsache, dass das hier A, begrenzt ist auf einen Monat, dass es B, 75% des Umsatzes vom letzten Jahr aus dem November erstattet gibt, dass das bundeseinheitlich ist und dass es halt so ein Gesamtkonzept gibt und dass es nach 2 Wochen überprüft werden soll, finde ich das okay.
Ja, ich denke auch. Also ich würde sagen, wir sind hier hart an der Grenze dessen, was man gerade noch begründen kann, eben gerade, weil auch Betriebe oder Branchen betroffen sind, die nach allen Zahlen, die wir haben, eben gerade keinen Anteil haben am Pandemiegeschehen. Wie gesagt, das kann man nur noch gesund beten mit den 75% unklaren Infektionen. Da kann man halt nur sagen, naja, bei denen verstecken sich die ganzen Übertragungen in Restaurants und in Hotels, ne, oder in Theatern und Opern und so, die halt in den bekannten Infektionszahlen nicht auftauchen. Das ist natürlich, das muss man so offen sagen, das ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber auf der anderen Seite, Philipp, hast du es auch gesagt, irgendwo müssen diese Infektionen ja passieren. Und insofern würde ich mal denken, ist das so ziemlich das letzte Experiment, dass man der Politik hier aus einer rechtlichen Perspektive wohl zugestehen kann. Wie gesagt, normalerweise gilt strenger Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und nur in den Bereichen, wo man tatsächlich keine klare Empirie hat, wo die Zahlen fehlen. In diesen Bereichen gilt dann wiederum die sogenannte Einschätzungsprärogative, ja, des Gesetzgebers oder in diesem Fall der Exekutive als Verordnungsgeber. Das heißt also, wenn man es nicht sicher weiß, dann dürfen unsere gewählten Vertreterinnen und Vertreter eine Einschätzung treffen, was sie glauben, was wohl wirksam sein wird. Und deswegen denke ich, wird das vor Gericht wohl im Großen und Ganzen halten. Bin ich relativ optimistisch, gerade eben, weil es diese unklaren Zahlen gibt und weil es begrenzt ist. Aber also wie gesagt, eigentlich müsste man doch immer mehr dazu kommen, wirklich die Maßnahmen abzuleiten aus dem tatsächlich messbaren Pandemiegeschehen.
Ja, aber was hieße das? Wenn du sagst, was wir wissen ist, privater Bereich, Unternehmen.
Ja.
Und was war das dritte?
Naja, Privatbesuche müsste man, eigentlich müsste man Privatbesuche.
Also, wenn du nur danach gehst, das wissen wir sicher, danach machen wir so. Dann würde das heißen, Privatbesuche sind verboten.
Genau, du darfst dich nur noch in deiner Wohnung oder am Arbeitsplatz aufhalten.
Und Betriebe müssten, wenn die halt den Abstand nicht einhalten können, dicht gemacht werden. Schließen.
So, schwierig, ne?
Da kann ich schon verstehen, dass sie überlegen, haben wir da nicht Alternativen?
Oder dass sie zumindest mal versuchen, ob es nicht vor Gericht hält. Also wie gesagt, ich würde jetzt auch für diesen einen Monat würde ich noch sagen, geht das so gerade noch durch. Man sollte sich einfach klar machen, wir sind hier tatsächlich politisch hart an der Grenze dessen, was gerade noch so zulässig ist. Ne? Naja, aber letztlich muss man immer sagen, politische Maßnahmen sind das eine. Das Entscheidende letztlich ist unser aller Verhalten.
Ja, wir reden immer über die politischen Maßnahmen, weil wir die natürlich sehen und natürlich das debattiert wird und so. Aber wo kein Wirt, da kein Virus. Dieses Virus braucht uns. Und das Virus wird übertragen durch uns und durch unsere Kontakte. Und wir haben einfach sehr großen Einfluss darauf, wen wir sehen, zu wem wir Kontakt haben, unter welchen Umständen wir Kontakt haben. Und da kann man einfach nicht genug darauf hinweisen, überlegt euch bei jedem Kontakt, ob er jetzt sein muss. Hinterfragt das alles. Ich habe neulich mit Bekannten gesprochen, da hieß es dann, ja, wir machen ja eine Halloween-Party.
Was?
Ich sage, was macht ihr? Ja, hallo, da kommen, ich sage, wie kommen denn? Ja, da kommen 15, 20 Leute. Ich sage, da kommen 15. Ja, aber die sehen sich doch auch sonst alle im privaten Bereich. Ich sage, ja, aber es macht einen riesen Unterschied, ob du jeden dieser 20 Leute privat zum Essen auf der Straße triffst oder ob die alle zusammen hocken.
Bei schlechter Belüftung.
Im Zweifel ist halt einer krank, nämlich du, und bei der Party sind halt im Zweifel 15 oder alle krank und laufen nach Hause und dann vergeht die Woche und sie haben wieder 1000
Leute die ganze WG ist
angesteckt und so. Ja. Also deswegen, ey, Partys müssen jetzt nicht sein.
Nee.
Bums,
fällt einfach aus, ist nicht. Also manchmal staunt man wirklich. Ne? Also insofern, Philipp, würde ich auch sagen, kommt auf uns alle an. Kontakttagebücher kann man führen. Das ist noch eine sinnvolle Maßnahme. Wir haben es schon mehrfach gesagt, die Gesundheitsämter sind einfach am Limit, ja, in vielen Bereichen schon über dem Limit. Insofern macht das total Sinn, natürlich privat sich einfach mal zu notieren, wen man so alles trifft, um im Zweifelsfall dann eben benachrichtigen zu können. Gibt es inzwischen auch Apps dafür. Und natürlich die große Corona-App. Die sollten natürlich auch alle installiert und aktiviert haben. Zur App noch eine kleine Ergänzung. Wir hatten letzte Woche darauf hingewiesen, dass nach dem, was wir so recherchiert haben, es extrem schwierig ist oder jedenfalls mehrere Klicks erfordert, mit dieser App überhaupt darauf hinzuweisen, wenn man positiv getestet worden ist. Und da haben wir jetzt nochmal so ein paar Screenshots gefunden.
Genau, das war ja letztes Mal so ein bisschen, wir haben gehört, es soll so sein.
Na, wir hatten schon Quellen, ne? Aber wir haben es nicht selber gesehen.
Wir haben es nicht selber gesehen. Und jetzt gibt es halt, es hat mir SAP-Sprecher so ein Video geschickt vom Regierungssprecher Seibert, der diese App erklärt. Und in diesem Video ist auch zu sehen, wie das genau aussieht, wenn man sein positives Testergebnis teilen will. Und die Screenshots, die packen wir euch mal in die Kapitelmarken. Da machen wir vier kleine kurze Kapitel jetzt draus und dann seht ihr die alle. Könnt ihr euch mal angucken und daraus wird schon deutlich, dass du mindestens dreimal, wahrscheinlich viermal klicken musst, nachdem du dein positives Testergebnis dort eingegeben hast, 3 bis 4 Mal klicken musst, um das zu teilen. Und ich habe auch noch mal mit Alexander Krümer gesprochen. Das war derjenige, der sich hier bei Twitter letztes Mal auch gemeldet hat und gesagt, ja, ich war positiv getestet und musste da 3, 4 Mal klicken, bis das überhaupt mit meinen Kontakten geteilt war. Und ich habe Alexander noch mal gebeten zu schildern, wie dieses ganze Teilenverfahren auf ihn gewirkt hat.
Mein Eindruck war, es war sowohl abschreckend als auch unnötig kompliziert. wenn ich mir vorstelle, es gäbe einen Webshop, in dem man Klamotten oder irgendwelche Gegenstände kauft und der Webshop würde vor dem Bezahlen viermal fragen, ob ich tatsächlich mein Geld dafür ausgeben würde, da würde keiner nochmal auf Kaufen klicken. Einfach aus Angst, dass man gerade was falsch gemacht hat.
Also das ist jetzt einfach die Bestätigung und der Aufruf, dieses Teilen einfacher zu machen in der App. Die App ist jetzt, glaube ich, 21 Millionen Mal runtergeladen worden. Also das scheint nach oben zu gehen, aber um das zu erleichtern, glaube ich, muss man einfach das Design auch nochmal ändern. Die Telekom hat bei der 100-Tage-Pressekonferenz gesagt, sie sprechen mit Psychologen und ihnen sei bewusst, dass das Design wichtig ist. Kann man nur hoffen, dass sie das noch anpassen.
Zu unserem nächsten Thema. Wir blicken nochmal über den Atlantik in die Vereinigten Staaten. Dort hat es in dieser Woche eine erwartete, aber doch relativ sensationelle Entscheidung gegeben, nämlich Amy Coney Barrett ist bestätigt worden. Eine extrem konservative Juristin wird also in Zukunft dem Supreme Court der Vereinigten Staaten angehören und das auf Lebenszeit. Die Frau ist 48 Jahre alt, das heißt also nach der normalen Lebenserwartung wird sie 30 bis 40 Jahre jetzt diesem Gericht angehören und dort ihre erzkonservativen Thesen mutmaßlich verbreiten.
Und die beiden anderen Richter, die Trump ernannt hat, sind ja auch so in dem Altersbereich. Ja. Sind beide, glaube ich, Ende 40,
Anfang 50, irgendwie so, sowas. Ja, ne? Ja. Also, ja. Na, also das muss man schon sagen, wenn von Donald Trump längst nicht mehr die Rede sein wird und der Trump Tower im Zweifel abgerissen wurde, dann werden diese Menschen immer noch am Supreme Court sitzen, mutmaßlich. Natürlich können die auch vorher, keine Ahnung, Unfall haben, aber so jedenfalls nach der natürlichen, normalen Lebenserwartung werden die also noch auf Jahrzehnte die Rechtsprechung des Gerichts prägen und das eben auf eine mutmaßlich sehr, sehr konservative Weise. Justice Barrett zum Beispiel oder Coney Barrett ist ja unter anderem eine erklärte Abtreibungsgegnerin und außerdem, was vielleicht noch gravierender ist, fürchten sich sehr viele Menschen in den Vereinigten Staaten, dass sie möglicherweise daran mitwirken könnte, den sogenannten Affordable Care Act, Stichwort Obamacare, abzuschaffen. Das heißt also die grundsätzliche für alle verfügbare Gesundheitsversorgung, Krankenversicherung in den Vereinigten Staaten. Das ist für die Demokraten ein schwarzer Tag gewesen. Auf der anderen Seite aber natürlich ein großer Triumph für die Republikaner, die eben seit Jahrzehnten daran arbeiten, quasi den Supreme Court zu übernehmen. Und das dürfte jetzt wohl fürs Erste gelungen sein. Sie haben jetzt eine Mehrheit von 6 Stimmen gegenüber 3 Richterinnen und Richtern im Gericht, die von demokratischen Präsidenten ernannt wurden.
Da habe ich noch eine ganz interessante These gelesen. Also dieser Platz wurde ja nur frei, weil Richterin Ginsburg gestorben war. Und es gab eine riesen Debatte, ob Trump jetzt diesen frei gewordenen Platz noch vor der Wahl besetzen soll oder nicht. Und die Republikaner wollten das natürlich. Aber ich habe so eine interessante These gelesen, dass es für ihn fast schlauer gewesen wäre, das nicht zu tun. Fand ich ein ganz interessantes Gedankenspiel, weil hätte er diesen Platz jetzt nicht besetzt und offen gelassen und so wie die Demokraten das gefordert haben, dem nächsten Präsidenten überlassen, dann hätten die Konservativen im Supreme Court trotzdem eine Mehrheit gehabt. Mhm. Auch wenn die Demokraten dann das mit ihrem Richter, Richterin besetzt hätten, dann wäre es halt nicht 6-3, sondern 5-4 gewesen, aber es wäre eine Mehrheit. Trump hätte aber die Möglichkeit gehabt zu sagen, in der Wahl, Leute, wir lassen das offen, aber wenn ihr einen weiteren konservativen Richter im Supreme Court haben wollt, dann müsst ihr mich wählen. Und so die Idee, die These, hätte er vielleicht auch Leute dazu bewogen, ihn zu wählen, die das jetzt vielleicht nicht tun.
Ja, das ist in der Tat eine sehr plausible These, Philipp, wenn man davon ausgeht, dass das übergeordnete Ziel ist, Trump wieder wählen zu lassen. Darum geht's aber nicht. Der Plan, insbesondere von Mitch McConnell, also dem Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, ist es eben seit Jahrzehnten, irgendwie die Gerichte, insbesondere die Bundesgerichte in den Vereinigten Staaten mit möglichst vielen konservativen Richterinnen und Richtern vollzupacken. Und deswegen war jetzt für ihn, für Mitch McConnell, einfach die Entscheidung völlig klar, dieser Platz muss besetzt werden und zwar jetzt. Ob Trump jetzt nochmal wiedergewählt wird, ist im Grunde egal. Wie gesagt, in 4 Jahren wäre Trumps zweite Wahlzeit oder Wahlperiode abgelaufen, zweite Amtszeit abgelaufen. Dann sitzt aber Amy Coney Barrett immer noch über 30 Jahre mutmaßlich am
Supreme Court. Genau, der Senat und Mitch McConnell, für die war das völlig klar. Mitch McConnell ist völlig egal, der rechnet damit, dass Trump abgewählt wird und der wollte das jetzt halt in seine Legacy schreiben, dass er quasi diesen 6. Richter da benannt hat, aber jetzt allein aus Trumps Perspektive.
Aus seiner persönlichen. Gut, ich meine, Donald Trump, muss man natürlich sehen, ist natürlich im Prinzip Egomane, das heißt also für ihn ist sicherlich vor allem wichtig, ob er wiedergewählt wird. Ich denke, sein Kalkül wird sein, das kann man auch an vielen Äußerungen von ihm ablesen, dass er gegenüber seinen Wählerinnen und Wählern einfach sagen können möchte, ich habe geliefert. Ja, ich habe geliefert, ihr habt mich gewählt dafür, dass ich konservative Richterinnen und Richter in Amt und Würden bringe, und genau das tue ich, und erhofft, glaube ich, auf den quasi genau umgekehrten Effekt, nicht lasst mich im Amt, damit ich sie noch benennen kann, sondern er sagt, ich habe geliefert und jetzt wählt mich quasi aus Dankbarkeit.
Ist jetzt eh durch, Punkt.
Aber eine spannende Frage ist, und deswegen greifen wir das Thema nochmal auf, wieso denn eigentlich die Besetzung des Supreme Court so ein zentrales Ziel der Republikaner ist, dass sie dem zum Beispiel auch die Chancen für die Wiederwahl von Donald Trump im Zweifel unterordnen. Und ich denke, die Lösung ist die demokratische Entwicklung in den Vereinigten Staaten, Philipp.
Bei den Wahlen geraten sie nämlich immer mehr ins Hintertreffen. Also ihre Zielgruppe sind Weiße, vor allem ohne Studium, und die machen aber einen immer geringeren Anteil an den Wählern und Wählerinnen aus. Und wenn sie jetzt die Gerichte vollpacken, können sie immer noch demokratische Entscheidungen kippen, auch wenn sie keine Mehrheiten mehr haben.
Das muss ich mal überlegen, ne? Das heißt, es geht im Kern um ein, man muss es so deutlich sagen, ein antidemokratisches Projekt. Es geht darum, in den Gerichten eine Mehrheit zu etablieren, weil die Richterinnen und Richter eben typischerweise auf Lebenszeit ernannt werden, nicht nur am Supreme Court, auch auf der Ebene der District Courts und der Appellate Courts. Und auf diese Art und Weise versuchen sich die Republikaner also Mehrheiten zu sichern in den Gerichten, ja, indem sie die mit konservativen Personen vollpacken. Das ist die eine Seite der Medaille, wenn man so will, oder die eine Hälfte des Plans. Die andere Hälfte des Plans setzt unmittelbar bei dem Versuch an, sich trotzdem noch irgendwie Mehrheiten bei Wahlen zu sichern, auch wenn die demokratische Entwicklung in den Vereinigten Staaten die Republikaner in der Tendenz immer mehr benachteiligt. Ne? Es gibt einfach immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund in den Vereinigten Staaten, es gibt immer mehr Menschen mit College-Abschluss, es gibt immer mehr Menschen, die schlicht und ergreifend so nicht zur Kernzielgruppe der Republikaner gehören, deswegen verlieren sie im Grunde an Boden, aber die Republikaner versuchen eben auch immer mehr, ihre Mehrheiten zu sichern, indem sie bestimmte Gruppen, vor allem farbige und ärmere Menschen von der Wahl ausschließen.
Also schwarze und ärmere Menschen aus der Wahl, genau. Und Tatsache ist jedenfalls, das Wahlrecht ist in den USA Sache der Staaten. Ja. Und diese Gesetze aus den Bundesstaaten landen in aller Regel, wenn sie umstritten sind, beim
Supreme Court. Das heißt also, die Republikaner haben ja doch in einer großen Zahl der Bundesstaaten die Mehrheit, und sie versuchen dann einfach über Einschränkungen des Wahlrechts auf der Ebene der Bundesstaaten es für bestimmte Menschen immer schwerer zu machen, überhaupt an der Wahl teilzunehmen. Also zum Beispiel bekommt man ja in den USA keine Wahlbenachrichtigung, sondern man muss sich selber registrieren für die Wahl, und dazu braucht man alle möglichen Unterlagen, und je nach Bundesstaat wird es einem immer schwieriger gemacht. Ne? Also keine Ahnung, manchmal braucht man eine Geburtsurkunde. Hast du möglicherweise nicht, ja, wenn du jetzt irgendwie deine persönlichen Unterlagen nicht so im Griff hast, dann besitzt du schlicht vielleicht keine Geburtsurkunde. Manchmal muss man Tests machen, dass man lesen und schreiben kann. Oder wenn man schon mal verurteilt worden ist wegen einer Straftat, verliert man schnell mal das Wahlrecht. Oder in manchen Bundesstaaten muss man sämtliche Geldstrafen bezahlt haben, sonst verliert man das Wahlrecht. Das
heißt, ja, oder auch kleine Schreibfehler, ja, in deiner Registrierung. Und wenn du dann selber da ankommst und da hast irgendwelche untypischen Namen, dann sind die mal falsch geschrieben, dann darfst du sofort nicht mehr wählen.
Genau, also es gibt auf Deutsch 1000 Schwierigkeiten, die Republikaner ganz bewusst einführen in den Bundesstaaten, wo sie das Sagen haben, um Menschen davon abzuhalten, überhaupt wählen gehen zu können. Und früher mal hatte da das Justizministerium auf Bundesebene, also das Department of Justice, die Möglichkeit, solche Wahlrechtsbeschränkungen auf Staatenebene zu kontrollieren. Ja, im sogenannten Voting Rights Act ist in den 60er Jahren im Zuge der Bürgerrechtsbewegung in den USA mal erlassen worden, konnte das Justizministerium in Staaten, die so quasi eine Vergangenheit hatten, wo es von Rassendiskriminierung, konnte also das Justizministerium solche Wahlrechtsgesetze prüfen, und dagegen sind Republikaner immer schon Sturm gelaufen, und da haben sie 2012 gewonnen. Da hat nämlich schon damals der Supreme Court in einer berühmten Entscheidung namens Shelby County versus Holder entschieden, dass diese Einschränkungen oder dieser Prüfungsvorbehalt durch das Justizministerium den Gleichheitsgrundsatz verletzt, weil nämlich manche Bundesstaaten da schlechter behandelt werden als andere Bundesstaaten. Interessanterweise natürlich nicht alle, sondern nur die quasi, die ein schlechtes Gewissen haben mussten, weil sie früher schon mal Schwarze diskriminiert haben. Na gut, jedenfalls die wurden nach Meinung des Supreme Court diskriminiert, und deswegen sind diese Wahlrechtsprüfkompetenzen des Justizministeriums auf Bundesebene abgeschafft worden in Shelby County, und seitdem ist quasi die Party für die Republikaner so richtig eröffnet. Also seit die Kontrolle durch das Justizministerium weggefallen ist, lassen die sich immer neue Restriktionen einfallen, die im Ergebnis dazu führen, dass es für bestimmte Menschen, vor allem für Schwarze, immer schwerer wird, überhaupt an Wahlen teilzunehmen. So, und jetzt stellt sich die Frage, was macht man gegen solche Wahlgesetze? Man kann natürlich dagegen klagen, aber die letzte Entscheidung trifft der Supreme Court. Und das ist der Witz. Das heißt also, wenn man den Supreme Court übernommen hat, dann kann man damit mittelbar, weil der Supreme Court dann bei Wahlgesetzen nicht mehr so genau hinguckt, auch dafür sorgen, dass man auf Staatenebene oder eben auch bei Bundeswahlen, jedenfalls in diesen Staaten, bessere Ergebnisse kriegt, als man sie sonst kriegen würde. Vielleicht noch ein ganz lustiger Punkt dazu. Das wäre jetzt nicht das allererste Mal. Ja, in den 30er Jahren hat das auch schon ein hardcore-liberaler, konservativer Supreme Court hat die sozialen Reformen und die Konjunkturmaßnahmen des New Deal sabotiert. Ja, das gab es also schon mal. Und der damalige Präsident hat dann auch schon damit gedroht, quasi einfach neue Richterstellen zu schaffen, um die Mehrheit am Supreme Court zu kippen. Und daraufhin allerdings, und das finde ich ganz interessant, fiel einer der konservativen Richter quasi um und akzeptierte diesen New Deal und hat in Zukunft dann wesentlich weniger streng oder wesentlich weniger genau hingeguckt. Ja, man nennt das so schön auf Englisch Switch in Time that saved 9. Also der gerade noch rechtzeitige Kurswechsel dieses Richters, der die Zahl 9 am Supreme Court gerettet hat. Unklar allerdings, ob das heute wieder passieren wird. Ehrlich gesagt, bei einer 6-3 Mehrheit der Konservativen am Supreme Court ist es sehr unwahrscheinlich, dass da eine genügend umkippen, damit da, wie soll ich sagen, halbwegs ausgewogene Entscheidungen getroffen werden können. Insofern, das bleibt außerordentlich spannend. Joe Biden hat nicht ausgeschlossen, dass er im Fall eines Wahlsieges tatsächlich wieder für eine Mehrheit, eine demokratische Mehrheit oder jedenfalls für ausgeglichene Mehrheitsverhältnisse am Supreme Court sorgen würde. Ja, also wenn er zum Beispiel 3 weitere Richterstellen schaffen ließe, ja, was der Kongress beschließen könnte, dann hätten sowohl Republikaner als auch Demokraten jeweils 6 Menschen an den Supreme Court geschickt. Dann wäre Gleichstand. Mal schauen, was die Wahlen so bringen, ob die Demokraten wirklich eine Mehrheit erringen in beiden Häusern des Kongresses. Sonst wäre eine solche Gesetzesänderung natürlich nicht möglich.
Jetzt sind die Wahlen ja schon nächste Woche am 3. November und wir haben in diesen letzten Minuten so ein bisschen skizziert, dass da wirklich auch jetzt schon ja enorme Kämpfe im Gange sind. Es gibt Gerichtsentscheidungen, ob jetzt die Briefwahl abgeschlossen sein muss, bevor das Wahldatum kommt und so weiter und so fort. Und da haben wir uns einen Interviewgast eingeladen, der diese ganze Sache nämlich beobachtet und zwar nicht erst seit heute, schon seit längerer Zeit. Und das ist
Michael Georg Link, der die Beobachtungsmission für die Wahlen in den Vereinigten Staaten leiten wird. Michael Georg Link ist ausgebildeter Übersetzer, hat Slawistik und Romanistik studiert und heute Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion. Kam schon 2005 zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag, wurde 2012 Staatsminister im Auswärtigen Amt und arbeitete als Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit. 2013 schied die FDP aus dem Bundestag aus, wegen der 5%-Hürde. Daraufhin wurde Herr Link Direktor des OSZE-Büros, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, für demokratische Institutionen und Menschenrechte in Warschau. Seit 2017 ist Herr Link jetzt wieder im Bundestag und Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Herzlich willkommen in der Lage der Nation, Michael Georg Link.
Hallo, grüße Sie, schön bei Ihnen zu sein.
Sagen Sie mal, Herr Link, für wen und was beobachten Sie eigentlich die Wahlen jetzt in den USA?
Also für natürlich die gesamte Öffentlichkeit. Alle, die unsere Berichte lesen wollen, können davon profitieren, denn alles, was wir machen als Wahlbeobachter seit 1990, seit es dieses Instrument gibt, alle Berichte sind öffentlich, alle sind zugänglich. Wir informieren uns nur aus öffentlich zugänglichen Quellen und wir berichten auch für die allgemeine Öffentlichkeit. Die politischen Schlüsse aus unseren Berichten, die muss dann eben die Öffentlichkeit ziehen, die Medien, die Regierungen, die Bürgerinnen und Bürger. Aber diese Berichte sind ganz wichtig zur Bildung einer Meinung, einer unabhängigen Meinung über das eigentliche Wahlgeschehen.
Und ganz kurz, für welche Organisation sind Sie tätig?
Das ist immer, wird oft verwechselt mit der OECD, die macht wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wir sind für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE. Die hat eine große Tradition, die wurde mal gegründet, 1974 in Helsinki, als Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, um im Kalten Krieg Gesprächskanäle zu schaffen, vertrauensbildende Maßnahmen zu machen. Die hat sich dann weiterentwickelt nach dem Kalten Krieg in die OSZE, hat jetzt übrigens gerade Geburtstag, 30 Jahre, 1990. Und das damalige Gründungsdokument war die berühmte Pariser Charta. Ja, und darin wurde eben festgelegt, welche Verpflichtungen alle Staaten der OSZE haben. Das sind immerhin 57 Staaten. Die sind sehr wichtig und wir sind unter anderem als Wahlbeobachter für die Einhaltung dieser Regeln zuständig.
Wie funktioniert denn eigentlich jetzt Wahlbeobachtung ganz praktisch in den USA? Seit wann beobachten Sie, mit wie vielen Leuten beobachten Sie, was machen Sie da genau?
Wahlbeobachtung ist, das muss man immer deshalb schön auseinanderhalten, ist eine Sache, die immer aus zwei Teilen besteht. Eine Kurzzeitbeobachtung am eigentlichen Wahltag, also geht im Wahllokal alles mit rechten Dingen zu, wird bei der Auszählung getrickst, und die gesamte Phase vor und nach der Wahl, also Wahlkampf, Wählerregistrierung, Early Voting, also frühere Stimmabgabe in Wahllokalen, die schon vor dem Wahltag offen sind, der ganze Briefwahlprozess und dann geht es danach weiter. Hinterher bei der Auszählung, gibt es Beschwerden? Wie wird mit den Beschwerden über die Auszählung umgegangen? Gibt es Nachauszählungen? Das war in den USA in der Vergangenheit oft der Fall. Und alles zusammen, dieser gesamte Prozess vor der Wahl, am Wahltag selbst und danach, wird beobachtet von den Langzeitbeobachtern und ergänzt werden sie von den Kurzzeitbeobachtern am Wahltag selbst und die machen gemeinsam dann einen Bericht. Also Sie sehen eigentlich eher eine Wissenschaft als Politik und das ist uns wichtig, denn wir wollen ja nicht Willkür und subjektive Blicke bringen, sondern wir wollen ein möglichst objektives Bild, dass sich die Öffentlichkeit auch einen wirklichen verlässlichen und neutralen Überblick über das Wahlgeschehen auch bilden kann.
Ganz kurz noch, wie viele Leute sind da jetzt im Einsatz?
Jetzt sind wir natürlich wie alle ein bisschen Corona geplagt. Eigentlich waren geplant 400 Kurzzeitbeobachter, die in den USA wären. Das musste ja massiv reduziert werden aufgrund von Corona. Aber es sind immer noch jetzt 40 Langzeitbeobachter, 15 Experten in Washington, die halt hauptsächlich den Bericht schreiben, und 58 Abgeordnete aus verschiedenen Ländern, 8 aus dem Bundestag, viele Franzosen, Briten, Niederländer und so weiter, die dann im ganzen Land verteilt sind, also etwas über 100. Wenn Sie sagen, das ist aber wenig für das Land, ja, das ist wenig, aber wir machen das zum Glück ja eben nicht erst seit gestern, sondern eben seit Jahrzehnten und die Methodik ist so erprobt, dass wir genau wissen, wo wir hinschauen müssen und auch langfristig da sind, sodass wir trotzdem mit den Stichproben, die wir machen, an den Stellen sind, wo es drauf ankommt.
Ja, das würde mich nämlich zu meiner nächsten Frage führen. Was kann man denn eigentlich mit einer solchen Mission erkennen und was nicht? Also beispielsweise wird ja jetzt in den USA viel diskutiert über Doppelregistrierungen oder auch Einschüchterungen vor Wahllokalen, verschwundene Briefwahlbriefe und so. Was würden Sie denken, was können Sie mit so einer Beobachtungsmission konkret erkennen und wo sind vielleicht auch die Grenzen einer solchen Mission?
Also die Beobachtung hat schon einen gewaltigen Mehrwert, weil man durch die Langzeitbeobachtung die gesamte Atmosphäre des Wahlkampfs, Sie müssen sich das so vorstellen, die Langzeitbeobachter sitzen ja nicht in Washington im Büro, sondern die reisen durch die Vereinigten Staaten, durch die verschiedenen Bundesstaaten und nehmen überall die Atmosphäre auf, gehen zu den Wahllokalen, beobachten die Wahlversammlungen, beobachten die Briefwahlabgabe und so weiter. Also man kriegt schon einen ganz guten Überblick. Und das ist eben genau der Mehrwert von so einer Beobachtung. Was Sie gerade gesagt haben, Doppelregistrierung von Wählern oder gar nicht Registrierung von Wählern, auch das ist ein Problem in den USA, das wird sehr, sehr ausführlich untersucht. Und in früheren Berichten über die Wahlen aus den USA haben wir dazu oder meine Vorgänger damals auch schon sehr ausführlich dazu Stellung genommen. Und wir werden natürlich auch zu all diesen Fragen im Schlussbericht Stellung nehmen nach der Wahl. Aber da bitte ich um Verständnis, dass ich aus Neutralitätsgründen jetzt vor dem Wahltag zu der jetzigen Wahl natürlich nichts sagen kann.
Was dürfen Sie denn nicht?
Also ich dürfte zum Beispiel nicht jetzt sagen, was wir für Erkenntnisse haben über die genauen Vorgänge bei der Briefwahl. Das werden wir machen nach der Wahl. Und wir werden dann natürlich auch Empfehlungen abgeben, was zum Beispiel gesetzgeberisch verändert werden müsste. Denn das ist auch Teil unseres Jobs. Wir müssen Empfehlungen abgeben, wo man zum Beispiel die Wählerregistrierung vereinfachen könnte.
Und wo dürfen Sie nicht hin? In welche Räume, Lücken dürfen Sie nicht gucken?
Leider ist es so, dass wir in den USA gegenwärtig etwa so 17, 18 Bundesstaaten haben, an denen am Wahltag selbst im Wahllokal keine internationalen Beobachter sein dürfen. Das ist ein echtes Problem. Das haben wir auch gegenüber den USA immer wieder angesprochen. Das hat ganz einfache Gründe. Anders als in anderen Staaten ist in den USA das Wahlrecht eine reine Zuständigkeit der Einzelstaaten. Wir haben also in den USA etwa 50 verschiedene Wahlrechte, je nach Bundesstaat. Teilweise sogar nochmal unterschiedlich nach Landkreis, also nach County. Und so gibt es eben leider einige Bundesstaaten, die internationale Beobachter am Wahltag im Wahllokal nicht zulassen. Daran arbeiten wir, daran hat die OSZE die USA immer wieder erinnert. Aber das kann die Zentralregierung nicht entscheiden. Da muss man mit den Hauptstädten und den Parlamenten der einzelnen Gliedstaaten arbeiten. Und deshalb werden wir am Wahltag selbst nur in 31 Bundesstaaten tatsächlich auch den Wahlvorgang beobachten können. Aber das kann ich versichern, die sind so aussagekräftig, die 31, dass dadurch ein statistisch gutes Bild entsteht.
Sie sagten ja schon, dass Sie über Ihre bisherigen Erkenntnisse nicht sagen können, aber vielleicht können Sie ja was sagen zu den abstrakten Kriterien. Also was wollen Sie denn sicherstellen aus Sicht der OSZE? Was macht eine gute, demokratisch korrekte Wahl eigentlich aus? Was sind da so die wesentlichen Punkte, die Sie checken?
Der wesentlichste Punkt ist, dass die Bürgerinnen und Bürger des betreffenden Staates, dass sie ihr Wahlrecht wahrnehmen können. Und das ist beileibe nicht so banal, wie es klingt. Bei uns in Deutschland sind wir sehr verwöhnt, denn wir bekommen vor der Wahl eine Postkarte. Ihre Hörerinnen und Hörer kennen das, wenn sie wahlberechtigt sind. Da steht dann drauf, Wahl ist am, um, in. Und man muss eigentlich selber nichts machen, man muss nur zur Wahl gehen oder Briefwahl beantragen. Das ist in den USA, in den meisten Bundesstaaten völlig anders. Man muss mit einem ziemlich aufwendigen Prozess die Wahl, sich für die Wahl registrieren. Das ist teilweise Verwaltungsaufwand, das ist teilweise finanzieller Aufwand, wenn man einen neuen Ausweis braucht. Das sind also schon Hürden, die da bestehen beim Wahlprozess, wo man sagen muss, sowas sollte eigentlich leichter sein. Denn Rechte zu haben ist das eine. Rechte wahrnehmen zu können, das Wahlrecht wahrnehmen zu können, sollte einfach und nicht kompliziert sein. Das ist also zum Beispiel etwas, was wir mit Sicherheit ansprechen werden. Und es gibt dadurch, dass es kein gemeinsames Wählerregister gibt, anders als zum Beispiel in Deutschland oder Frankreich, gibt es natürlich auch erhebliche Probleme, zum Beispiel wenn Wähler in einem Staat gewohnt haben, umziehen, dann aber noch nicht registriert sind. Also das sind viele Dinge, die in der Tat noch verbesserungsfähig sind in der Zukunft. Aber dazu werden wir dann in den Berichten Stellung nehmen. Das sind allerdings Dinge, die, wie gesagt, jetzt nicht parteipolitisch problematisch sind, sondern sie sind eher die Quelle eines Wahlrechts, was eben zwar auf der einen Seite sehr alt und lange bewährt ist, aber eben auch nicht wirklich modern.
Sie haben vorhin gesagt, bei der Frage, wie viel sind Sie denn eigentlich in den USA? Und so haben Sie gesagt, ja, vielleicht sind wir ein bisschen wenig, das kann immer mehr sein, ist gut. Aber Sie wüssten, wohin Sie gucken müssen. Wo muss man denn genau, an welche Stellen muss man denn gucken? Wenn Sie schon in ein paar Staaten nicht präsent sind, an welchen Stellen muss man gucken, um möglichst gut messen zu können, ob die Wahl demokratisch läuft?
Also besonders wichtig diesmal, und da sind wir in zahlreichen Staaten, die umgestellt haben auf Briefwahl in der Corona-Zeit, wo teilweise Gesetzesänderungen sehr kurzfristig waren. Wahlrecht hat ja immer was mit Verlässlichkeit zu tun. In Deutschland haben wir auch gerade über das Wahlrecht zum Bundestag diskutiert. Und da gibt es eine goldene Regel, ändere kein Wahlrecht ein Jahr vor der Wahl, sondern mach das früher, damit sich die Wählerinnen und Wähler auch auf das neue Wahlrecht einstellen können. Und da gab es in der Tat jetzt in den USA einige gesetzliche Änderungen oder gerichtliche auch Änderungen, wo da teilweise die Auszählungsdauer verändert wurde. Da schauen wir genau hin, denn bei all diesen kurzfristigen gesetzlichen Änderungen und rechtlichen Änderungen ist es wichtig, genau hinzuschauen, wie werden die gemacht, werden die auch korrekt umgesetzt. Und wir schauen natürlich auch bei der Auszählung der Briefwahlstimmen sehr genau hin. Ein Team gestern war zum Beispiel von uns gestern in Colorado, hat dort sich angeschaut, wie die Briefwahlauszählung vorangeht. In einigen Bundesstaaten wird sie nämlich schon ausgezählt, in anderen wird sie erst nach dem Wahltag ausgezählt. Und da dabei zu sein, sozusagen als internationaler Beobachter, als Zeuge, ist schon sehr, sehr wichtig, um einfach auch die Glaubwürdigkeit des Prozesses zu erhöhen. Und falls wir ein Problem sehen, werden wir es nach der Wahl berichten.
Ja, Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass Sie nach der Wahl einen Bericht schreiben. Gerade bei dieser Wahl ist es natürlich jetzt sehr spannend, was eigentlich am Wahltag oder unmittelbar danach passiert. Haben Sie auch Möglichkeiten zu intervenieren, wenn zum Beispiel sich schon in der Wahlnacht jemand zum Sieger erklärt und Sie den Eindruck haben, dass das vorzeitig ist, dass das möglicherweise sogar völlig unberechtigt ist? Oder können Sie irgendwas tun, wenn Gewalt ausbricht? Also haben Sie quasi auch direkt in der Situation Möglichkeiten, was zu tun?
Nein, das haben wir nicht. Das dürfen wir auch nicht. Denn das gesamte Prinzip der Beobachtung heißt ja beobachten, aber nicht teilnehmen. Wir sind also keine Wahlpolizei, die einschreitet, wenn wir ein Problem sehen. Beispielsweise, wenn wir an einem Wahllokal sind, wo Wähler der einen oder anderen Seite eingeschüchtert werden durch Gruppen, auf der einen oder der anderen Seite. Dann notieren wir das, was geschieht, greifen aber nicht ein. Und das ist das Wesen der Beobachtung, dass wir, ohne teilzunehmen, genau dabei sind, beobachten, berichten und damit auch der Öffentlichkeit die Gelegenheit zu geben, umfänglich informiert zu sein und daraus ihre Schlüsse zu ziehen. Das ist das Wesen der Wahlbeobachtung. Also wir sind keine Wahlpolizei, wir sind auch kein Gericht, aber wir bewerten eben zwei Dinge. Sind diese Wahlen so abgelaufen, dass sie einerseits den nationalen Regeln entsprechen und b, ob diese nationalen Regeln auch den internationalen Standards entsprechen? Das ist, wie ich finde, ziemlich viel. Und diese Präsenz der Beobachter in allen Staaten der OSZE, von Russland über Türkei, Deutschland, letzte Bundestagswahl gab es auch Beobachter, wurde nur leider kaum zur Kenntnis genommen, oder USA, diese Präsenz der Beobachter ist ein echter Mehrwert. Denn auch entwickelte Demokratien wie Deutschland oder die USA, auch denen tut es gut, wenn wirklich man ab und zu mal den Spiegel vorbekommen gehalten wird und schauen muss, was kann man denn eigentlich bei uns verbessern.
Also Sie haben gesagt, Sie wollen keine Analyse schon abgeben, aber Sie würden doch sagen, dass das schon eine besonders brenzliche Wahl ist, oder?
Es ist eine umstrittene Wahl zwischen zwei Bewerbern, aber immerhin gibt es eine Auswahl zwischen zwei Bewerbern. Ich kenne viele Staaten.
Ist man schon dankbar irgendwie.
Ich kenne viele Staaten in der OSZE. Da gibt es eine Wahl auf dem Papier. Aber ich glaube, egal wie man persönlich jetzt denkt und seine Vorlieben hat, die kann ich natürlich als Beobachter nicht sozusagen thematisieren, sondern als Beobachter bin ich da neutral. Aber es gibt immerhin eine Wahl. Und das ist schon mal, das ist in der Demokratie, unabhängig von den Vorlieben, das Entscheidende, eine Auswahl zu haben, eine echte Wahl, die ist eben mehr als eine Akklamation und eine Bestätigung des Amtsinhabers, wie wir es leider zum Beispiel eben bei Wahlen in Belarus gesehen haben, die noch dazu am Wahltag total gefälscht waren. Oder wie wir es leider eben auch in Russland gesehen haben, wo mehr oder weniger im Vorfeld halt schon alle Mitbewerber ausgeschaltet werden. Nee, hier gibt es eine Wahl. Und deshalb gucken wir auch sehr genau hin, wie ist der Ton der Wahlkampagne. Auch dazu wird natürlich in unserem Bericht einiges stehen. Der kommt übrigens relativ schnell. Der kommt am Tag nach der Wahl oder spätestens im Laufe des Tages nach der Wahl. Und da nehmen wir für diese Dinge, zu diesen Dingen Stellung. Und für die Feinschmecker, wie gesagt, das ist alles auf der Homepage von der OSZE sofort abrufbar. Und etwa zwei Monate nach der Wahl kommt dann der ganz ausführliche Bericht, wo dann auch die Empfehlungen drin sind, was aus unserer Sicht die USA gesetzlich ändern sollten, um den Wahlprozess zu verbessern.
Wunderbar, das ist eine ganze Menge Material für die Lage der Nation. Ganz herzlichen Dank. Das war im Interview mit der Lage der Nation Michael Georg Link, FDP-Bundestagsabgeordneter und jetzt Leiter der Wahlbeobachtungsmission in den Vereinigten Staaten von Amerika für die Präsidentschaftswahl. Vielen Dank, Herr Link.
Vielen Dank. Tschüss.
Wir hatten ja hier, glaube ich, wann war das denn, im Frühjahr oder so?
Ja, irgendwann oder im Sommer hatten wir ein Interview mit dem Professor auch,
ne? Genau, mit dem Weltraumrechtler
aus Köln. Mit dem Weltraumrechtler aus Köln, genau.
Anlass war, dass ich beim Lagerfeuer so eine sehr regelmäßige Kette leuchtender Punkte über den Abendhimmel hab ziehen sehen.
Die Perlenkette
und hab mich gefragt, um Gottes Willen, was ist das denn? Hab das mal getwittert und viele von euch haben dann geantwortet, ja, das sind die Starlink-Satelliten. Also dann haben wir ein bisschen ausführlicher über Starlink gesprochen, also dieses Unternehmen von Elon Musk, zum Teil mitbetrieben, das das Ziel hat, Tausende von Satelliten in die Umlaufbahn zu schicken, um die Erde oder zumindest große Teile davon mit Internet aus dem Weltraum zu versorgen.
Ja, ganz genau.
Da gibt es jetzt Neuigkeiten, die wir hier nicht unerwähnt
lassen. Ja, hat Golem diese Woche berichtet, so eine Website, die sich mit IT-Themen beschäftigt. Man kann jetzt nämlich bei Starlink seinen Internetzugang buchen.
Zumindest in den USA.
Zumindest in den USA. Man muss auch eingeladen werden, also man kann nicht einfach irgendeine Website aufrufen. Aber Starlink hat einen halböffentlichen Beta-Test gestartet, wie gesagt, auf Einladung. Und wenn man einmalig $499 in den Topf wirft für die Satellitenschüssel und monatlich $99 bezahlt, dann kann man jetzt tatsächlich einen Internetzugang bei Starlink buchen und der Witz dabei ist, das funktioniert halt wirklich überall, auch wenn man sonst keine Internetverbindung hätte oder keine gute Internetverbindung und vielleicht noch nicht mal Handynetz hat. Starlink funkt ja im Prinzip einfach überall hin, solange man von dem Standort der Satellitenschüssel aus einen halbwegs klaren Blick an den Himmel hat. Ich bin sehr gespannt auf die ersten Testergebnisse. Also das klingt erstmal gar nicht so verkehrt. $99 dafür, dass man irgendwo in der Pampa immerhin noch 50 bis 150 Mbit hat und es soll noch schneller werden. Das klingt, klar, ich meine, das ist immer noch eine Menge Geld, aber das klingt erstmal nach einem soliden Angebot, denn mit 50 bis 150 Mbit Übertragungsgeschwindigkeit könnte man schon was machen. Aber Philipp, Starlink ist natürlich auch immer wieder in der Kritik.
In der Kritik, nicht zuletzt bei, ich will nicht sagen Astrologen, aber auf jeden Fall bei Astronomen, weil die sich gestört fühlen bei ihrer Himmelsbeobachtung. Da hat Starlink oder will Starlink angeblich drauf reagieren, indem die Satelliten so behandelt werden, dass sie weniger Sonnenlicht reflektieren. Wir von der Lage halten ein Neudesign für durchaus eine gute Idee und empfehlen Schäfchenlook. Einfach ein bisschen Schafwolle ran.
Schwarze Schafe.
Hilft beim Schäfchenzählen.
Genau.
Das wäre doch mal was.
Das wäre doch
mal
was.
Also das vielleicht als kleine Anregung von dieser Seite. Und wenn jemand von euch Starlink-Kunde ist, wären wir interessiert an Feedback.
Genau. Insbesondere für die Gamer ist es nämlich interessant zu erfahren, dass Starlink mit Pingraten von 20 bis maximal 40 Millisekunden wirbt. Das wäre für eine Satellitenverbindung schon ziemlich bemerkenswert gut. Also da habe ich teilweise über LTE eine längere Pingzeit.
Wir haben eine E-Mail bekommen von der britischen Botschaft in Berlin und die Botschaft sagt, in der Lage der Nation 210.
Ist ein Fehler, sagt die Botschaft.
Genau, wir haben gesagt, als wir über den Brexit berichtet haben, Zitat, bei einem harten Brexit würde da eben zumindest eine Zollgrenze entstehen, wohl auch eine Personenfreizügigkeitsgrenze. Da ist gemeint zwischen Nordirland, was zu Großbritannien gehört und Vereinigten Königreich und der Republik Irland, die auch nach einem Brexit zur EU gehören würde. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn da ein harter Brexit kommt, dann wird es da Grenzkontrollen geben, eine Zollgrenze und Personenfreizügigkeitsgrenze. Und da sagt die Botschaft, das ist falsch. Und die Botschaft schreibt uns, so das Argument, das Vereinigte Königreich und Irland haben eine Vereinbarung, die als Common Travel Area, also gemeinsames Reisegebiet, bezeichnet werden kann, was also unterm Strich sagt, britische und irische Bürger können halt im jeweils anderen Hoheitsgebiet sich frei bewegen, arbeiten und so weiter. Also Freizügigkeit genießen, das sei auch nochmal in einem Memorandum of Understanding 2019 verstetigt worden und da stünde drin, dass diese Freizügigkeit, Zitat, unter allen Umständen so auch bleiben soll. Dann, Zitat, sagt die Botschaft, eine Personenfreizügigkeitsgrenze auf der irischen Insel oder zwischen dem Vereinigten Königreich und Irland ist daher ausgeschlossen. Zitat Ende. Außerdem, schreibt die Botschaft, habe die britische Regierung deutlich gemacht, dass sie unter keinen Umständen an oder nahe der Grenze zwischen Nordirland und Irland Infrastruktur installieren will oder Kontrollen einführen will. Großbritannien und die EU hätten sich zudem in einem Protokoll darauf geeinigt und das auch ratifiziert, dass diese einzigartige Situation zwischen Irland und Nordirland zu bewahren sei, sprich die Freizügigkeit, und dieses Protokoll werde auch gelten, schreibt die Botschaft, wenn kein Abkommen jetzt geschlossen wird, sollte es also zu einem harten Brexit kommen und soll unter keinen Umständen eine harte Grenze entstehen. Zitat, es ist daher auch irreführend zu implizieren, dass es zu Zollkontrollen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland kommen wird. Zitat Ende.
Soweit die Botschaft. Ja, und zunächst haben wir uns gefreut, dass Sie so ausführlich auf die Folge reagiert haben und nochmal die britische Position dargelegt haben. Allerdings muss man darauf hinweisen, dass es sich dabei natürlich um eine ganze Menge Versprechungen handelt.
Ne? Wunschvorstellungen.
Wir hoffen mal, also ich finde, Wunschvorstellung ist ein bisschen zu schwach, denn es sind ja immerhin Vereinbarungen, Memoranda, Abkommen. Also das ist schon relativ hart eingetütet. Aber das Ganze steht natürlich unter einem Vorbehalt, denn wir wissen, in der Europäischen Union gibt es einen Binnenmarkt und dieser Binnenmarkt setzt voraus, dass Produkte, die in diesem Binnenmarkt zirkulieren, alle im Großen und Ganzen denselben Vorschriften unterworfen werden. Das ist quasi die Voraussetzung für den Binnenmarkt, dass die Mitgliedstaaten der EU eben keine nationalen Regelungen haben, keine Ahnung, wie eine Erbsendose auszusehen hat oder ein Stecker.
Ja? Oder was in der Erbsensuppe drin sein darf.
Genau.
Oder was ein Brot ist und was im Brot drin sein darf, und in Honig drin ist oder Milch, Honig drin sein darf. Also dass auch Sicherheitsstandards und Nahrungsmittelsicherheit Standards und so weiter und Ökostandards einfach gelten. Ein Produkt, was in Frankreich zugelassen ist, darf auch in Deutschland verkauft werden, weil einfach angenommen wird, das ist nach denselben Standards geprüft und zugelassen.
Genau, das ist die sogenannte Warenverkehrsfreiheit. So, und die soll natürlich weiterhin gelten in der EU und damit auch zwischen den anderen Staaten der EU und Irland, weil Irland ja ganz normal EU-Mitglied bleibt. Gibt auch überhaupt kein Problem hier, wenn Großbritannien einfach weiter und Nordirland, also das Vereinigte Königreich, einfach weiterhin die EU-Produktstandards einhalten. Aber eine der zahllosen Versprechungen des Brexit ist ja mehr Souveränität und damit eben auch quasi Home Rule, was die Regelungen für die Waren angeht.
Und das ist ja auch umstritten. Das ist ja auch einer der großen Streitpunkte jetzt bei diesen Verhandlungen. Wird es eben diese gemeinsamen Standards geben? Wird Großbritannien sich weiterhin an EU-Lebensmittel etc. Standards halten?
Und das ist eben genau alles andere als klar. Und wenn allerdings diese EU-Standards nicht mehr gelten sollten im UK, dann ist auch völlig klar, dann können diese Waren nicht einfach so in die EU importiert werden, schlicht und ergreifend deswegen, weil es dann am sogenannten Level Playing Field fehlt. Das heißt also, wenn die Produzenten zum Beispiel in Sheffield weniger strenge Regelungen einhalten müssen als die Produzenten in Stuttgart, dann ist das halt einfach unfair. Deswegen will die EU auf keinen Fall, dass Produkte in die EU importiert werden können, die nicht den Anforderungen des gemeinsamen Marktes entsprechen. So, und wenn, das heißt also, es gibt im Grunde zwei Alternativen. Entweder hält das Vereinigte Königreich die EU-Regeln ein, obwohl sie nicht mehr mitbestimmen können, welche Regeln überhaupt gelten sollen. Das wäre so ein bisschen so ein Eigentor der Brexiteers. Oder das Vereinigte Königreich sagt, wir halten diese Regeln nicht mehr ein, diese Warenverkehrsstandards. Dann allerdings müsste kontrolliert werden, welche Waren in die EU importiert werden können und welche nicht. Und wenn kontrolliert werden muss, dann muss man einfach sagen, dann muss irgendwo diese Kontrolle auch stattfinden. Dann geht es eben nicht mehr ohne Warenverkehrsgrenze. Und dann ist die Frage, wo wird die Grenze eingerichtet? Jetzt sagt die britische Botschaft, jedenfalls mal nicht an der Grenze zwischen Irland und Nordirland.
Sie sagen auch nicht zwischen der Insel und dem Festland.
Also Sie sagen, zunächst mal sagen Sie in dieser Mail, sagen Sie nicht zwischen der Republik Irland und Nordirland.
Nein, Sie sagen noch mehr. Sie sagen hier, eine Personenfreizügigkeitsgrenze auf der irischen Insel oder zwischen dem Vereinigten Königreich und Irland.
Ist ausgeschlossen.
Ist ausgeschlossen.
Ja gut, okay. Also da muss man natürlich, das Vereinigte Königreich bedeutet ja, okay, das ist sprachlich nicht so ganz eindeutig. Wir gehen mal davon aus, Sie meinen damit die Meergrenze zwischen der ganzen irischen Insel, also Nordirland, Republik Irland und dem Rest vom UK. Gehen wir davon aus. Sie sagen nicht zwischen Nordirland und Irland. Sie sagen nicht an dieser Seegrenze. Dann allerdings bliebe ja nur noch eine Prüfung an der Grenze zwischen der Republik Irland und dem Rest der EU. Das will aber natürlich die EU überhaupt nicht, denn natürlich soll die Republik Irland, die ja nicht ausgetreten ist, selbstverständlicher Teil des Common Market bleiben, des gemeinsamen Marktes. Mit anderen Worten, wir haben die Situation, UK sagt, an zwei Stellen machen wir schon mal keine Grenze, die EU will an der dritten Stelle keine Grenze. Das kann nicht stimmen. Mit anderen Worten, dieses Versprechen, das sie in dieser Mail nochmal wiederholt wird, lässt sich im Grunde nur dann einhalten, wenn das Vereinigte Königreich die EU-Warenstandards komplett übernimmt. Ansonsten braucht es irgendwo eine Kontrolle und ich sehe nicht, dass die stattfinden wird zwischen der Republik Irland und dem Rest der EU, denn dann hätte sich letztlich die EU eine Warenbinnengrenze aufzwingen lassen, durch den Brexit, den ja nun von den EU-Mitgliedstaaten niemand wollte. Also insofern interessante Mail, allerdings steht sie unter einer ganzen Menge von Vorbehalten und ich bin sehr gespannt, wie sich das auflösen wird. Vielleicht kann man das so lesen, dass die Botschaft uns sagen will, wir werden die Warenanforderungen in Zukunft weiter einhalten, aber dann wäre der ganze Brexit langsam aber sicher ein ziemliches Eigentor geworden, denn dann könnte die EU Warenstandards festlegen und UK könnte nicht mehr mitentscheiden. Das wäre ja sicherlich nicht im Sinne der Brexiteers. Also insofern, es bleibt spannend. Und auf jeden Fall haben wir uns gefreut über das Feedback.
So, wir machen Schluss für heute. Genau. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche mit einem zumindest heißen Kandidaten auf die Präsidentschaft in den USA. Denn feststehen wird da wahrscheinlich noch nicht.
Wahrscheinlich, es ist nicht so ganz klar. Es könnte noch einen Erdrutschsieg geben für Joe Biden. Dann könnte es sein, wenn er über 300 Wahlmänner hätte, dann wäre die Sache klar. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche. Genießt die Zeit und vor allem bleibt gesund oder werdet wieder gesund, falls ihr euch Corona schon eingefangen habt oder eine sonstige Erkältung. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und bis bald. Und das sagen wir dieses Mal auch nicht nur in unser beider Namen, sondern zur Lage gehört ja ein ganzes Team, Philipp.
Richtig, genau. Das finde ich bei diesen amerikanischen Podcasts immer so ganz hübsch, dass am Ende dann auch gesagt wird, wer da eigentlich so im Hintergrund werkelt. Und da stellt man ja fest, das sind ja dann noch eine Menge Leute. Bei uns ist das ein bisschen überschaubarer. Trotzdem sind unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht weniger hilfreich und wertvoll. Und deswegen an dieser Stelle: Die Lage der Nation wird produziert von Ulf Bummer, Philipp Banse und Chiara Kesaro-Tadic, Sabine Lerch und Elisa Schulze. Auch in dem Namen des Teams sagen wir danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Gehabt euch wohl.
Tschüss. Und tschüss.